Heute ist Palmensonntag. Wir finden unser Platz in Matthäus Kapitel 21. Matthäus Kapitel 21, was wir heute gehört haben. War schön auch das Lied von Paul Gerhardt zu singen heute Morgen. Linda und ich, wir waren in der Nikolaikirche letzte Woche. Das war auch mal interessant zu besuchen, wo Paul Gerhardt der Pastor war, viele Jahre und in der Zeit so viele Lieder geschrieben hat, die komponiert wurden. Matthäus Kapitel 21. Im September wird es Bundestagswahl geben. Schon seit 2 Monaten bereiten sich die Parteien und die Presse vor. Und ich habe gestern eine Umfrage mal gelesen. Und das schwankt immer von Monat zu Monat. Gibt es eine andere Werte, wie das da steht. Aber ich las noch eine zweite Meinungsumfrage und das war mir interessant, weil es gesagt hat oder dargestellt hat, von allen Parteien war die Partei, die die meisten Stimmen bekommen hat, die Nichtwähler, was eigentlich keine Partei ist. Und Menschen haben ihre Gründe, warum sie nicht wählen. Ich möchte nicht daran gehen. Aber es gibt auch viele Menschen, die bequem sind im Leben und meinen, ja, es läuft halt so. Und meinen, dass sie im Allgemeinen nicht Wähler sein sind. Man kann in der Politik nicht Wähler sein. Es gibt aber Lebensbereiche, wo es keine Nichtwähler gibt. Du musst entscheiden, ja oder nein. Die Bibelstelle, die wir heute Morgen gehört haben, die wir jetzt betrachten wollen, das hat mit einer Wahl zu tun. Dies mag am Anfang nicht so klar sein. Denn es fängt mit einer Erzählung an, dass Jesus ein Esel für seinen Einzug beschlagnahmt hatte. Zum Schluss aber geht es um eine Wahl, um eine freie Entscheidung. Und wir können auch zum Schluss verstehen, wie Menschen sind und wie Menschen entscheiden. Dies war nicht das erste Mal, dass Jesus in Jerusalem war. Als er 40 Tage alt war, haben seine Eltern ihn dorthin gebracht. Als er 12 Jahre alt war, haben sie ihn dort gebracht. Und es könnte sein, dass in der Zwischenzeit zwischen seiner Geburt und 12 Jahre, dass es auch Besuch gegeben hat, Jesus und seine Eltern. Wir wissen das nicht. Wir wissen haargenau, als er 12 Jahre alt war, wurde er dorthin gebracht. Und wir finden ihn in der Bibel, im Tempel. Seine Eltern hatten ihn gesucht. Und er erweckte damals große Interesse unter den Gelehrten, unter den Ältesten, weil er Gott und sein Wort so gut verstanden hat als Jüngling. Es ist gut möglich, dass Jesus mehrmals im Tempel war in der Zwischenzeit. Das wissen wir nicht. Aber wir finden es noch einmal in der Bibel, dass in der Passahzeit, und wir finden das in Johannes Kapitel 2, dass er noch einmal dort war und als er hineinging, vertrieb er die Leute, die Geldwechsel gemacht haben im Tempel, die Verkäufer. Nachher wurde er mehrmals in Jerusalem und es war nicht, als ob Jesus total unbekannt war in Jerusalem. Tatsächlich, die religiöse Leiter von Jerusalem wollten ihn töten. Jesus hatte 3 Jahre lang gelehrt. Er hat gepredigt, er hat Menschen geheilt, er hat Toten auferweckt. Und kurz vor dieser Zeit hat er Lazarus von Bethanien auferweckt, nicht weit von Jerusalem. Sein Dienst und seine Lehre haben ein klares Profil gehabt. Er einigte sich weder mit der jüdischen Leitung noch mit dem römischen Herrscher, noch mit einer religiösen Richtung in Judentum. Stattdessen hat er immer die Bibel bezogen als Basis für seine Worte und Taten. Er nahm Befehl von seinem Vater, Gott. Er hat die jüdischen Prophezeiungen von Mose bis Malachi erfüllt. Viele sind zur Schlussfolgerung gekommen, Jesus ist der Messias. Aber interessanterweise in den Evangelien merken wir, er hat es nicht so ganz offen erklärt. Er hat es zu seinen Jüngern erklären lassen. Und dann hat er gesagt, rede nicht davon. In Samaria haben die Leute bemerkt, er ist Messias, aber hat das nicht weiter gesagt. Aber jetzt stellt er sich als König dar. Er bietet seine Herrschaft an, wovon wir heute Morgen gesungen haben, Gottes Herrschaft. Er bat seine Herrschaft der ganzen Nation an. Man kann dieses Ereignis nicht verstehen, ohne das Alte Testament ernsthaft zu nehmen. Denn das, was Jesus tat, basierte sich auf das, was im Alten Testament niedergeschrieben war. Yahweh hatte einen Bund mit Israel als Nation gemacht. Israel musste dann als Nation Jesus als König entweder annehmen oder ablehnen. Mit keiner anderen Nation in der Welt hat Gott das gemacht. Er hat es mit Israel gemacht. Und sie mussten dann Jesus als Nation entweder annehmen oder ablehnen, denn er war der verheißene Sohn Davids. Es ist faszinierend, wie Jesus sein Angebot gemacht hat. Er wusste im Voraus, wie es ausgehen würde. Wir wollen ein Ereignis, das einen Tag vor dieser Zeit, einen Tag nach dieser Zeit geschah, in Matthäus Kapitel 26 und Verse 6 bis 13. Ich möchte das mal vorlesen. In Matthäus Kapitel 26. Und ich fange mit Vers 6 an. Und dieses ist ein Abend, bevor er verhaftet wurde. Als aber Jesus in Bethanien war, im Haus Simons, des Aussätzigen, kam eine Frau zu ihm. Wir lernen später, das war Maria, die Schwester von Lazarus, die ein Alabasterflaschen mit sehr kostbarem Salböl hatte und goss es aus auf sein Haupt, als er zu Tisch lag. Als aber die Jünger es sahen, wurden sie unwillig und sprachen, wozu diese Verschwendung? Denn dies hätte teuer verkauft und der Erlös den Armen gegeben werden können. Als aber Jesus das erkannte, sprach er zu ihnen, was macht ihr der Frau Mühe? Sie hat doch ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Denn als sie dieses Salbe über meinen Leib goss, tat sie es zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo dieses Evangelium gepredigt werden wird, in der ganzen Welt, wird auch von dem geredet werden, was sie getan hat, zu ihrem Gedächtnis. 12 Jünger, andere Menschen. Und anscheinend hat nur eine Frau kapiert. Jesus wird sein Leben als Opfer geben. Es ist unvermeidlich. Sie hat's verstanden. Und dieses hat Jesus verstanden, als er in Jerusalem auf einen Esel hineinritt. Er ritt zu seinem Kreuz. Das hat er verstanden. Jesus ritt hinein auf einen Esel. Das ist wirklich mal interessant, wieder in Matthäus Kapitel 21. Dieses zeigt Demut und dass er in Frieden kam. Ich lese Verse 4 und 5, dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einen Esel reitend und war auf einen, und zwar auf einen Füllen des Lasttiers Jungen. Wenn ein Mensch auf ein Esel fühlen, steigen wurde. Habt ihr das mal gesehen? Es ist keine einfache Sache. Der ist unwillig. So wäre es zu erwarten, dass das Fühlen sich bückig benimmt. Dieses Tier aber hat es nicht getan. Der Reiter herrschte über Natur. Vorher auf dem See von Genezareth, als es einen Sturmwind gab und die Wellen über das Boot hineinrollten, in dem er war, da hat Jesus den Wind durch einen Befehl gestoppt. Er herrscht über die Natur. Hat er bereits gezeigt. Und jetzt reitet er auf einen Esel, auf den vorher niemand geritten ist. Und der ist gehorsam. Weil Jesus über die Natur herrscht. Israel musste wählen. Wollten sie den Herr der Natur haben oder nicht? Und er lässt dich entscheiden, ob du ihn als König haben willst oder nicht. Jesus stieg auf das Tier, eigentlich in Bethpage. Von der Stadtmauer Jerusalems kann man heute zu dem Hügel hinüberschauen. Im Osten. Bethpage ist knapp verborgen. Aber es hätte nicht lange gedauert, ehe Jesus geritten ist und sie, nicht nur ihn, sondern eine ganze Menge von Menschen, die sich erfreut haben, gesehen und gehört hatten. Und auf den ganzen Weg runter und dann wieder rauf, hätten sie das erfahren. Es gab Menschen, die ihren Mantel davor hinlegten. Das war ein Zeichen damals dafür, du findest es auch in anderen Bibelstellen. Das heißt, er ist König, wir ehren ihm. Ich werfe meinen Mantel hin und er darf sogar darauf hinreiten. Er ist König. Ich gebe ihm die Ehre. Von der Stadt drinnen kamen Leute aus Galiläa, Jesus und seine Nachfolger zu begegnen. So, wir haben etliche, die von dem Hügel runtergekommen sind. Und als sie gehört haben, dass es Jesus ist, und sie kannten ihn von vorher, sie haben gesehen, wie er Menschen geheilt hat und wie er gelehrt hat. Und sie kamen mal raus aus der Stadt, haben denen begegnet. Es war eine große Menge von Menschen. Die ganze Stadt wurde bewegt. Und sie fingen an zu schreien, wie wir heute Morgen gehört haben: Hosanna dem Sohn Davids! Gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Und das heißt, sie waren überzeugt, Jesus ist der Sohn Davids, Jesus ist der Messias. Das ist ein Zitat aus Psalm 118, Verse 25 und 26. Wir schlagen das nicht auf, aber dort kannst du das finden. Haargenau. Psalm 118, 25 bis 26. Sie haben gemeint, er ist hier. Er ist endlich gekommen. Wenn ein König damals mit einem Pferd hineinritt, das hieß mit Macht. Aber auf einen Esel, das hieß in Frieden. Das wollte Jesus kommunizieren. Ich komme in Frieden. Ich biete Heil an. Ich biete Frieden an. Und dies war eine Erfüllung der Prophetie, lesen wir auch hier, Vers 4. Dies alles aber ist geschrieben, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten geredet ist. Und da gibt es zwei Bibelstellen dafür, mindestens. Und ich möchte, dass wir sie kurz mal anschauen. Jesaja Kapitel 62. Jesaja Kapitel 62. Jesaja Kapitel 62 spricht von der Zeit des Messias. Jesaja Kapitel 62, ab Vers 10. 700 Jahre vorher geschrieben. Zieht hindurch durch die Tore. Bereitet den Weg des Volkes, bahnt die Straße, reinigt sie von Steinen. Merkt ihr? Sie machen den Weg absolut frei. Damals haben sie sogar das so gebaut für einen Herrscher, der reinkommt. Sie haben so eben gebaut. Nichts im Wege. Richtet ein Feldzeichen auf über den Völkern. Siehe, der Herr lässt es hören bis ans Ende der Erde hin, sagt der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und seine Belohnung geht vor ihm her. Und man wird sie nennen das heilige Volk, die Erlösten des Herrn. Und dich wird man nennen die Gesuchte, die nie mehr verlassene Stadt. Halte das im Gedanken. Dieser letzte Satz, nie mehr die verlassene Stadt. Und dann schauen wir in Zacharia, und wenn du das nicht finden kannst, okay, höre halt zu, ist auch okay. Man darf zuhören, wenn das schwierig zu finden ist, okay. Zacharia Kapitel 9 und Vers 9. Und hier ist hochinteressant. Juble laut, Tochter Zion. Jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er. Demütig und auf einem Esel reitend. Und zwar auf einem Fohlen. Einem Jungen der Eselin. Haargenau passiert. Und ich rotte die Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem aus und der Kriegsbogen wird ausgerottet und er verkündet Frieden den Nationen und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und von Strom zu Strom bis an Ende der Erde. Habt ihr bemerkt in Matthäus Kapitel 21, was er uns erzählt, wie das haargenau erfüllt wurde? Punkt für Punkt. Aber wenn wir Vers 9 lesen, das wurde nicht erfüllt. Friede auf Erden gibt es noch nicht. Die wird es, sagt er, geben. Es wird kein Streitwagen mehr geben, kein Waffen mehr geben. In Israel gibt es viele Waffen. Und um Israel herum gibt es viele Waffen. Und überall in der Welt gibt es ganz viele Waffen. Aber er sagt hier in der Prophetie, das, was kommen wird durch den König, wird eines Tages kein Krieg mehr sein. Die erste Hälfte von dieser Prophetie wurde hundertprozentig haargenau erfüllt. Und das heißt, Gott spricht deutlich. Die zweite Hälfte von dieser Prophetie wird eines Tages haargenau erfüllt werden, hier auf Erden. Und Jesus wird sein Reich hier aufbauen. Und es wird Frieden geben. Geschwister, wir sollen das im Glauben annehmen. Es ist nicht in jedem Evangelium, und jetzt komme ich zurück zu Matthäus Kapitel 21, es ist nicht in jedem Evangelium alles geschrieben von dem, was geschah. Wir wollen in Lukas Kapitel 19 schauen, damit wir noch zwei Ereignisse betrachten, die bei diesem Einzug geschahen. Nun, ich habe euch zu viele Stellen gebracht in der Bibel heute. Das ist eine Ausnahme, denke ich, hoffe ich. Aber heute ist es notwendig. Lukas Kapitel 19 und ich fange mit Vers 37 an. Lukas 19. Und als er sich schon dem Abhang des Ölbergs nahte, fing die ganze Menge der Jungen an, mit lauter Stimme freudig Gott zu loben über alle die Wunderwerke, die sie gesehen hatten. Und sie sagten, gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn Frieden im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe. Und einige der Pharisäer aus der Volksmenge sprachen zu ihm, Lehrer, weißt du deine Jünger zurück? Und er antwortete und sprach zu ihnen, ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. Nun, wenn jemand zu Steinen oder Bäumen sprechen würde, dann denken wir, normalerweise, es ist wohl Zeit, einen Psychiater anzurufen. Hier aber ist es so gemeint. Gott kann tun, was er will. An diesem Tag, wenn alle Menschen Stimme ruhig wären, dann hätte Gott zu den Steinen gesprochen und gesagt, ihr sagt das jetzt. Denn Gott kann tun, was er will. Immerhin, das ist gewaltig, oder? Das ist wirklich gewaltig. Alles, was an dem Tag geschehen ist, immerhin, der König, der Herr über die Natur, die Erfüllung der Prophetie, haargenau. Immerhin, Gott hat zu Israel die Wahl gegeben, Du darfst ihn annehmen oder ablehnen. Das ist deine Entscheidung. Und ich möchte zu allen hier heute sagen, das ist auch deine Entscheidung. Willst du oder willst du nicht Jesus annehmen? Und das zweite Ereignis folgt. Als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie. Ich habe eine Schrift von einem sehr renommierten Wissenschaftler gelesen, der behauptet, es gibt keinen menschlichen Willen, sondern alle Entscheidungen entstehen aus Genen, Umwelt und Chemikalien. Du kannst nichts dafür, hat er gesagt. Zum Schluss in seinem Artikel, es war sehr ironisch, hat er empfohlen, dass Leute dies und das tun. Das ist interessant, oder? Wenn sie überhaupt nichts dafür tun können. Der Mann, obwohl wissenschaftlich klug, versteht weder Mensch noch Gott. Als Jesus in Jerusalem hineinritt, da war er derjenige, der die Prophetie erfüllt hat, mit keinem anderen Menschen zu vergleichen. Der war derjenige, der mit Vollmacht sprach, der die Macht über die Natur hatte. Er hat zu seiner Nation gesagt, wollt ihr mich haben oder nicht? Bevor Jesus den Tor durchzog, wusste er, sie werden mich ablehnen. Und mit mir und Gott seinen Segen ablehnen. Menschen können sehr hart sein, oder? Ich denke, wenn du lang genug gelebt hast, das hast du mehrmals erfahren, Menschen können sehr hart sein. Und es ist auch wahr, Christen können manchmal sehr hart sein. Pass auf. Und wenn Menschen hart sind, dann sind sie blind. Und heute? Es gibt viele hierzulande, die sagen, das war damals so. Leute waren gläubig. Heute können wir nicht mehr an solches glauben. Merkt ihr den Fehler in diesem Argument? Die Mehrheit von den Menschen haben trotz allem Beweis Jesus abgelehnt. Und es gibt noch eine Antwort dazu. Gott ist auch am Wirken heute. Wenn du offen dafür bist, da merkst du das. Ich habe eine Serie von Filmen gesehen über Israel. Es war hochinteressant. Anfang des Landes, 1948, ging sogar zurück zu dem Ersten Weltkrieg. Über so vielen Dingen, die geschehen sind, wofür keine natürliche Antworten zu finden sind. Gott hat Wunder getan, mehrmals, damit Israel wieder da steht. Ich sage nicht, dass sie gläubig sind. Ich sage nur, dass sie da stehen. Übrigens, möchtet ihr mehr darüber erfahren? Komm morgen Abend. Ihr werdet hören. Und der Mann, der für diesen Filmen verantwortlich war, war ein Agnostiker, wenn nicht mal Atheist. Und er ist das nachgegangen. Er hat geforscht und dann danach gefilmt. Er hat mit Menschen gesprochen, die das erlebt haben. Nacheinander. Dinge, die man überhaupt nicht erklären kann, auf natürliche Weise. Gott hat etwas Besonderes getan. Und er sagte zum Schluss, es ist wahr. Ich Agnostiker, ich kann es nicht verneinen. Es ist wahr. Gott wirkt Sogar heute. Wenn du dafür aufgeschlossen bist, dann wirst du das sehen. Vor allem, wenn du betest. Im Glauben betest, da wirst du das sehen. Einmal nacheinander. In den USA ist eine frühere Pornodarstellerin Christ geworden. Wie es zu dieser Lebenszeitveränderung kam, berichtet das Internetportal Christianity Today. Mit 21 Jahren habe Crystal Bassett begonnen, Pornofilme zu drehen. Es sei ihr vor allem darum gegangen, ihrem damals 5 Jahre alten Sohn ein wirtschaftlich abgesichertes Leben zu ermöglichen. In 10 Jahren habe sie unter dem Künstlernamen Nadia Hilton über 100 Filme gedreht und jährlich rund 300.000 Euro verdient. Doch innerlich sei sie unter der Belastung zerbrochen. Ihren Beruf habe sie nur mit Alkohol und Schmerzmedikamenten ausüben können. Im Laufe der Jahre sei die Belastung unerträglich geworden. Als sie im Mai 2014 betrunken einen Autounfall verursacht habe, sei ihr klar geworden, dass sie ihr Leben ändern müsse. In ihrer Verzweiflung habe sie einen Gottesdienst in einer Gemeinde Fluss des Lebens in Oswego, Bundesstaat New York, besucht. Es war, als hätte der Pastor direkt mit mir gesprochen, sagte sie heute. Sie habe anschließend auf Knien um Befreiung gebeten. Bassette sagte, an dem Tag wurde ich gerettet. Und heute dient sie den Herrn statt den Teufel. Gott wirkt heute. Jesus kam nach Jerusalem als König. Er gab das Volk die Wahl, ihn anzunehmen oder abzulehnen. Den wahren Glaube kann man nicht bezwingen. Allerdings, wer Jesus ablehnt, trägt die Konsequenzen. Jesus sagt, das Gericht Gottes steht auf ihn. Das Gericht Gottes ist über ihn. Johannes Kapitel 3 und Vers 18. Das Gericht Gottes ist mal da. Es ist noch nicht eingetroffen, aber es wird geschehen, wenn der Mensch Jesus ablehnt. Geschwister, Gott ist ein Gott der Liebe. Aber wir müssen auch Klartext sprechen. Gericht wird es auch geben. Man muss entscheiden. Die Menschen in Israel haben Jesus abgelehnt, weil sie sich nicht als unheilbare Sünde bekennen wollten. Sie glaubten, dass sie irgendwie durch ihre Bemühen, durch ihre Werke Heil im Leben bringen konnten. Stattdessen sagt die Bibel, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Stattdessen sagt die Bibel, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist der Weg. Vergesse die Werke, die du getan hast. Akzeptiere das Werk, das Jesus für dich getan hat. Das ist die einzige Hoffnung, die wir haben. Ich möchte kurz beten.